Liebe Gemeinde, verspürt ihr auch manchmal eine Sehnsucht nach spirituellen Erfahrungen? Momente, in denen Gott ganz nah ist und alle Sorgen sind dann auch vergessen. Wir Menschen suchen eigentlich schon immer nach ganz heiligen Orten. Orte, zu denen man sich aufmachen kann, um dem Alltag zu entfliehen und neue Kraft zu tanken. Und wir nehmen dafür sogar einige Anstrengungen in Kauf. Manch einer reist nach Taizé, um dort diese geistliche Gemeinschaft zu erleben und zu teilen. Oder es werden hunderte von Kilometern zu Fuß zurückgelegt, um an ein angebliches Grab von einem Heiligen irgendwie zu geraten. Viele quälen sich auch sonntagmorgens aus dem Bett, um in den Gottesdienst zu kommen. Also auch in diesem Sinne, bei der Hitze, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch rausgequält habt. Ihr erwartet was. All diese Menschen an den heiligen Orten, an diesen Pilgerstätten und auch wir heute in diesem Gottesdienst, wir erwarten etwas. Und wir haben was gemeinsam. Wir erwarten, dass Gott sich auf irgendeine Weise zeigt. Wir sehen uns danach, von Gott bemerkt zu werden und von ihm angesprochen zu werden. Und dafür machen wir uns auf den Weg. Dafür gehen wir in den Gottesdienst. Und dafür erklimmen wir auch manchmal einen Berg, wenn es sein muss. So wie es auch einst die Jünger Jesu gemacht haben mit ihm. Sie haben einen Berg erklommen. Ich lese einmal die Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium vor, Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. Und das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. 6 Tage später, nachdem nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtende, helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus zu den 3 Jüngern, sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Die Jünger haben etwas Unglaubliches erlebt. Und ich stelle mir das so vor, dass sie zunächst mit offenen Mündern dastanden, weil sie so erstaunt waren. Die haben das gar nicht gecheckt, was überhaupt abging. Aber es war auch so unbegreiflich und einschüchternd und so erschreckend für sie, dass die Knie weich wurden und sie zu Boden gegangen sind. Sie sanken auf den Boden mit dem Gesicht zur Erde. Wahrscheinlich ging alles ziemlich schnell und sie konnten erst gar nicht fassen, was dort oben auf dem Berg vorging. Und wir haben heute den Vorteil, dass wir uns dieses Ereignis ganz gemütlich und in Ruhe durchlesen können, ohne vor Schreck auf das Gesicht zu fallen. Was ist also da oben eigentlich passiert auf dem Berg, was so begeisterungsfähig war und auch so erschreckend. Zum einen werden wir Zeuge einer legendären Zusammenkunft. Die einflussreichsten Propheten aus mehreren hundert oder sogar tausenden Jahren treffen aufeinander. Mose, der große Anführer, durch ihn hatte Gott, der Herr, sein Volk vorbereitet und bereitet. Er hatte Israel aus der Sklaverei herausgeführt. Durch ihn wurde das Gesetz überliefert, die Israel seine Identität und die Kultur gegeben hat. Mit ihm hatte sozusagen alles angefangen, mit dem Volk. Dann Elia, ein frommer Stürmer für den Herrn. Ganz vorne dabei. Er heilte, vollbrachte Wunder, er kämpfte gegen Götzendienst und Aberglauben im Volk Israel. Ein Charismatiker, wie es keinen zweiten gibt. Und dann Jesus. Jesus. Was ist eigentlich mit ihm? Damals, die Leute waren sich gar nicht so sicher, wer er ist. Manche halten ihn für Jeremia, andere für Elia, wobei Elia ja neben ihm steht. Also kann es auch nicht sein. Manche halten ihn auch für Johannes den Täufer oder sonst irgendeinen Propheten. Wer Jesus ist, ist für die Zeit eigentlich noch gar nicht so ganz klar. Tatsache ist, dass er hier mit den großen Gottesmännern dasteht. Mose und Elia auf dem Berg. Auf Augenhöhe redet er mit ihnen. Was verbindet also diese drei miteinander? Also eigentlich nur eine Sache. Sie sind auf die eine oder andere Art ein Prophet. Gott redet durch sie. Der einzige wahre Gott redet durch Menschen, nicht durch irgendwelche Karten, nicht durch Glaskugeln oder durch irgendwelche Würfel oder Stöcker, die man wirft. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. 5. Mose, Kapitel 18. Hier zeigt sich, dass Gott ein Gott der Freiheit eigentlich ist. Der Unterschied zwischen einem Propheten und einem Wahrsager besteht nämlich darin, dass ein Wahrsager uns von sich abhängig macht. Ein Prophet hingegen nicht. Abhängigkeit kann natürlich verlockend sein. Wenn ich eine schwere Entscheidung zu treffen habe, dann ist es doch gut, wenn ich die Verantwortung abgeben kann. Wenn ich mich entscheiden muss, welchen Beruf ich ergreifen soll, dann ist es ist eine weitreichende Entscheidung. Es ist besser, irgendwie sich mal abzusichern und jemanden zu fragen. Oder ob der Partner, den ich vielleicht heiraten möchte, wirklich der Richtige ist. Auch das will wohl überlegt sein. Wer kann das alleine entscheiden? Genau für solche Fragen gibt es ein unglaublich breites Angebot. Und dank unserer modernen Medien, Internet, Fernsehen, ist das fast allgegenwärtig und rund um die Uhr verfügbar. Kartenlegen, Astrologie, Handlesen, all das gibt es. Und noch viel mehr. Ich weiß gar nicht, was es alles so auf dem Markt gibt. Sie alle wollen helfen, das Leben zu meistern. Und auch wenn ich nicht dafür bin, würde ich diesen Menschen nicht unterstellen, dass sie es schlecht meinen. Sie haben sicherlich eine gute Absicht, Menschen helfen zu wollen. Aber lassen wir uns nicht täuschen von diesen Dingen. Solche Hilfe macht abhängig. Wenn ich meine Entscheidung von jemandem beeinflussen lasse, der sich durch geheimnisvolle Praktiken mit einer verschwommenen höheren Macht in Verbindung setzt, dann wird mich das erstens prägen. Und vielleicht hat sogar der Wahrsager mit seinem Ratschlag oder mit seiner Hilfe vielleicht sogar mal recht. Sonst wären sie vielleicht auch gar nicht so erfolgreich. Aber es wird immer schwerer fallen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und man geht immer wieder zu dem Wahrsager, zu dem Kartenleser, zu dem Handleser. Ganz anders ist es mit dem Propheten des Herrn, so wie er in der Bibel steht. Natürlich gibt es auch falsche Propheten, die sich selbst groß machen wollen, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern wir gehen mal auf die wahren Propheten ein. Solche Propheten haben einen konkreten Auftrag von Gott. Sie treten meistens zuerst ungefragt auf, weil Gott sie schickt und nicht andere Menschen, um etwas zu korrigieren, um etwas gerade zu machen, was gerade schief läuft. Propheten machen sich häufig unbeliebt, weil sie unbequeme Wahrheit von sich geben. Oder aber keine Antworten auf meine konkreten Fragen haben. Sie sind eben keine Antwortautomaten für alle Probleme meines Lebens, sondern Propheten sind für eine konkrete Situation da, die Gott ihnen aufzeigt. Sie haben eine bestimmte Botschaft zu einer bestimmten Zeit. Und danach ist auch wieder Ruhe, wenn der Auftrag erledigt ist. Also, wenn wir herausfinden wollen, ob ein prophetisches Wort wirklich von Gott kommt, dann können wir es daran überprüfen. Es wird uns selbstständig machen und uns in die Freiheit führen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und daran erkennen wir auch Gottes Wirken. Wirkliche Propheten des Herrn machen also nicht abhängig, sondern sie befreien von dieser Abhängigkeit und machen selbstständig. Was passiert auf dem Berg noch? Wir haben eben gesehen, dass Mose, Elia und Jesus etwas gemeinsam haben. Alle drei wirkten auf ihre Zeitgenossen wie Propheten. Alle waren auch irgendwie verschieden. Sie haben es auf unterschiedliche Art und Weise gemacht. Mose ist hauptsächlich dadurch bekannt geworden, dass Gott durch ihn das Gesetz verbreiten ließ. Am bekanntesten sind dabei wohl die 10 Gebote. Mose hat viel Zeit damit verbracht, Regeln aufzustellen und er hat als Richter im Grunde genommen in dem Volk gearbeitet. Wir können ihn uns etwa überspitzt vielleicht als bodenständigen Gerechtigkeitstypen vorstellen, dem es einfach wichtig ist, was falsch und was richtig ist. Und traditionell geht man von 613 Vorschriften aus, die Mose überliefert hat. Ganz anders Elia. Er war ein armer Wanderer. Er vollbrachte Wunder. Er legte sich mit geistlichen Machtproben und mit dem Götzendienst auseinander, mit den Priestern und hat mit denen auch so eine Art Machtkämpfe gehabt. Das war oft auch ziemlich spontan. Also er war, wie gesagt, so ein beeindruckender Charismatiker, wie ich eben schon gesagt habe. Ein Kämpfer für den Herrn, ein Stürmer, ganz vorne. Beide waren große Persönlichkeiten und dabei ziemlich verschieden. Mose und Elia haben jeweils ihre Verehrer, auch vielleicht in unserer heutigen Zeit. Man könnte sie vielleicht sogar als Begründer verschiedener Frömmigkeitsstile oder Frömmigkeitsausdrücke verstehen. Die einen betonen die Wichtigkeit der Bibel. Sie forschen fast rund um die Uhr in der Schrift nach Antworten und sehen sie sozusagen als Gebrauchsanleitung für ihr Leben. Allein die Schrift ist so ein Motto. Das ist vielleicht so jetzt so der Mose-Typ. Man könnte sagen, so die Baptisten sind aus so einer, ja, aus so, sowas herausgeschoben. Allein die Schrift, wir sind eine Bibelbewegung. Für die anderen ist die persönliche Beziehung zu Gott wichtiger als vielleicht rund um die Uhr forschen in der Bibel. Heilung, Wunder, ja, emotional ausgeprägter Glauben sind hier so wesentliche Merkmale dieses Frömmigkeitsstils. Die Fülle des Geistes prägt hier sozusagen das Leben. Das ist so, das steht so über den Köpfen. Das ist Elia-mäßig. Wenn man auch hier einen Vergleich sucht, dann könnte man Pfingstgemeinden vielleicht daran anknüpfen. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Baptisten mehr Mose, Pfingstler mehr Elia. Aber vielleicht findet ihr euch auch eher auf der einen oder auf der anderen Seite wieder. Ein bisschen mehr zu Mose, ein bisschen mehr zu Elia. Und beide Stile haben ja auch ihre Berechtigung. Es ist ja nicht falsch. In unserem Predigtext stehen Mose und Elia auf Augenhöhe und unterhalten sich mit Jesus. Und wie war Jesus selber? Jesus hatte von beiden etwas. Er hat selbst mit dem Alten Testament als Grundlage gearbeitet. Und er pflegte eine innige Beziehung mit seinem Vater. Jesus verbindet also die Eigenschaften von Mose und Elia zu etwas völlig Neuem, eine Kombination. Hier auf dem Berg stehen alle drei auf Augenhöhe und unterhalten sich. Und dann greift Gott höchstpersönlich in diese Geschichte ein. Er erscheint hier in einer leuchtenden Wolke und sucht sich den aus diesen dreien Personen, dem er von jetzt an die Priorität gibt. Gott stellt hier praktisch eine Hierarchie her. Er ruft Jesus als seinen geliebten Sohn aus, auf den nun gehört werden soll. Jesus ist von nun an der Prophet schlechthin. Er ist Gottes Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Er ist das Maß aller Dinge. Als die Jünger aufblicken, sehen sie nur noch Jesus, nicht mehr Elia und nicht mehr Mose. Die anderen beiden waren weg. Die geraten aus dem Blickfeld von den Jüngern. Auch die Wolke ist nicht mehr da. Der einzige, an den sich die Jünger jetzt noch halten können, ist Jesus. In der Studienzeit habe ich gemerkt, dass ich da sehr verkopft war. Man könnte sagen, ich war zu dieser Zeit auch sehr mosemäßig drauf. Es war schön, Dinge mit dem Verstand zu ergreifen und zu wissen, was richtig und was falsch ist. Das ist auch nicht schlecht, aber ich bin doch ein Jünger Jesu und kein Jünger Mose. Dann gilt es, wenn ich so drauf bin, etwas lockerer zu werden, ein bisschen mehr aus dem Bauch heraus zu entscheiden, den Geist Freiheit lassen. Auf der anderen Seite kann man sich auch auf der charismatischen Ebene verlieren, emotional und mit vollem Herzen für Gott dabei sein. Auch das ist gut. Aber wie gesagt, ich bin ein Jünger Jesu, kein Jünger Elias. Dann gilt es, den Boden unter den Füßen zurückzugewinnen und auch mal mehr in der Bibel zu forschen, mehr zu verstehen. Also nicht nur lesen, sondern auch verstehen. Und Gott hat ihn über diese beiden Propheten gestellt. Es bleibt nur noch Jesus. Ein dritter Punkt bleibt noch. Wir haben uns gründlich jetzt mit Mose, mit Elia und mit Jesus beschäftigt. Wer bisher noch nicht zu Wort gekommen ist, sind die drei Jünger. Sie sind, ja, eigentlich so ein bisschen namenlos in diese Geschichte. Sie sind eigentlich eher Nebenfiguren. Aber in diesen drei Jüngern kann ich mich gut wiederfinden. Als sie bemerken, dass Jesus anfängt zu leuchten und dass er sich mit den beiden Propheten unterhält, müssen sie ziemlich beeindruckt gewesen sein. Also die Kinnlade muss richtig weit unten gehangen haben. Das ist ein unglaubliches Erlebnis für diese beiden. Die drei Helden ihres Glaubens auf einem Fleck und sie dürfen hautnah dabei sein. In solch einem Moment würde man wahrscheinlich die Liedzeile von den Toten Hosen singen. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. Das ist so ein Moment, wo man sich wünscht, er höre niemals auf. Das Erlebnis soll festgehalten werden und es soll einfach unendlich dauern. Und genau das versucht ja Petrus. Er möchte Hütten bauen, er möchte bleiben, er möchte auf diesem Berg sein. Er möchte bei seinen Glaubenshelden bleiben. Das ist ja verständlich. Und wir machen das vielleicht auch oft so. Wir kehren immer wieder zu Orten zurück, an denen wir etwas Besonderes mit Gott erlebt haben. Wir Menschen erschaffen Heiligtümer, Wallfahrtsorte. Der Berg aus unserer Geschichte wäre vielleicht auch so ein Ort gewesen, wo man hingepilgert wäre, wenn die Hütten jetzt dastehen würden. Also wir Menschen lieben so eine heiligen Orte, an denen wir Gott scheinbar ganz besonders nah sein können. Aber Petrus darf nicht. Während er noch seinen Vorschlag unterbreitet, unterbricht Gott die Vorstellung und danach sind sie mit Jesus wieder ganz allein. Und er darf nicht einmal davon erzählen, jedenfalls noch nicht. Stattdessen steigen sie alle wieder von diesem Berg runter und kehren in ihren Alltag zurück. Das Ereignis an sich war wohl gar nicht so wichtig für Jesus. Es sollte nicht einmal Spuren auf diesem Berg hinterlassen werden. Also es gibt keine Hütten. Wir wissen noch nicht mal, was für ein Berg das ist. Es war einfach nur eine kleine Momentaufnahme, ein kleines Ereignis. Und ich fühle mich auch manchmal wie Petrus. Wenn ich auf einer Freizeit war oder auf einem großen Kongress, eine gute christliche Schulung oder auf irgendeinem christlichen Festival, dort passiert etwas. Man wird motiviert. Man kriegt viel spirituelle Sachen mit. Und dort, ja, man hat einfach eine intensive Zeit mit Gott erlebt. Und man ist begeistert. Und am liebsten möchte man einfach auf diesem Höhenflug bleiben. Man möchte ganz oben auf der Spitze dieses Berges bleiben. Man möchte, dass diese Naherfahrung, die man mit Gott erlebt hat, auf so einem Event oder vielleicht auch wo ganz anders, da will man bleiben. Man möchte dieses Gefühl konservieren. Ich will Hütten bauen. Aber es geht nicht. Es kommt zwangsläufig von dieser Höhe zu diesem Abstieg. Zurück in den Alltag. Offenbar soll es so sein, wenn Gott spricht, dann ist das kein Selbstzweck. Jesus hat die Jünger mit auf den Berg genommen, damit sie diese beeindruckende Erfahrung machen. Die Jünger sollen irgendwie schon dabei sein. Sie sollen aber nicht dort oben bleiben, sondern wieder ins normale Leben zurückkehren. Und mit diesem Erlebnis in ihrem Herzen, Gott hat zu ihnen gesprochen, damit sie weitermachen können. Nicht, damit sie von jetzt an immer wieder auf diesen Berg hinaufklettern oder gar dort oben bleiben. Gott hat ihnen etwas mitgeteilt. Und dann ging es wieder zurück in den Alltag. Und so ist es für uns auch. Beeindruckende Erfahrungen mit Gott, durch Visionen, Gebetserhörung, durch Wunder, die man erlebt hat, durch Predigten, die einen mega angesprochen hat. Es ist kein Selbstzweck und nicht der Inhalt unseres Glaubens. Aber sie sind eine Hilfe, damit wir in unserem normalen Leben weitermachen können. Damit wir nicht frusten. Damit wir neue Hoffnung gewinnen oder auch unsere Hoffnung erfrischt wird. Gott spricht, um uns zu helfen. Und wie das ganz konkret wird, da lade ich euch nochmal zur Gemeindefreizeit ein. Dort machen wir das, werden wir mal ein bisschen darüber nachsinnen und uns ein bisschen erarbeiten, auf welche Art und Weise spricht Gott eigentlich auch zu uns. Wie wird seine Liebe für uns greifbar? Also, merkt euch, nächste Woche Samstag kommt nach Steinerskirchen und macht den Vormittag, das Vormittagsprogramm auf jeden Fall mit. Wir machen uns auf den Weg, um Gott zu begegnen. Ich habe gesagt, wir steigen auf Berge, wir pilgern, wir besuchen Gottesdienste, wir besuchen Lobpreiskonzerte. Und das all das machen wir, weil wir etwas natürlich von Gott erwarten. Und Gott geht auch sogar darauf ein. Und zwar so, dass wir damit was anfangen können. Gott macht sich sozusagen greifbar für uns. Zum einen redet er durch Menschen, die Propheten zu uns. Das ist dann oft ziemlich direkt und auch gut verständlich für uns. Und Wahrsager antworten doch ziemlich allgemein und behalten dadurch eigentlich immer recht, weil das ziemlich schwammig ist und letztendlich trifft das auf alle zu. Gott lässt uns nicht mit verschwommenen Nachrichten zurück. Er äußert sich direkt mit menschlichen Worten. Dann sagt er uns auch noch, in wen wir unser Vertrauen stecken sollen. Sein Sohn Jesus Christus ist derjenige, auf den wir hören sollen. Ein greifbarer Mensch. Jesus ist greifbar, von dem wir glücklicherweise sehr viel überliefert bekommen haben und der auch noch heute zu Wort kommt. All das, damit ich mein Leben bewältigen kann. Gottes Botschaften entlassen uns wieder in den Alltag mit neuer Hoffnung, mit frischer Hoffnung, mit neuem Mut, mit neuer Begeisterung. Gott führt uns also, oder Gott führt mich zum Leben. Er macht sich für mich also greifbar in konkreten Situationen. Der Herr lässt sich finden und äußert sich so, dass ich das als ganz normaler Mensch auch verstehen kann und dass ich das begreifen kann. Und dafür bin ich auch dankbar. Und heute feiern wir auch das Abendmahl. Durch Brot, welches wir sehen können, welches wir auch in unseren Händen fühlen können, was wir in unseren Mündern schmecken können, wird uns auch Gottes Nähe irgendwie greifbar. Durch den Wein, den wir sehen, den wir riechen können, den wir auch schmecken können, wird dir die Gnade Gottes für unsere körperlichen Sinne greifbar. Es wird also für uns Menschen ganz nah und es ist nicht irgendwas Theoretisches, Abstraktes. Also wenn wir gemeinsam essen und trinken, dann wird auch die Gemeinschaft mit Jesus Christus sichtbar. Wir sind hier eine Gemeinschaft und die Gemeinschaft wird dadurch auch sichtbar, dass Jesus bei uns ist. Es wird greifbar.